Heute geht es um die Frage, die viele von uns kennen. Wann ist ein Tag in der Streetfotografie eigentlich gelungen? Dann, wenn ein starkes Bild entstanden ist? Oder vielleicht auch schon dann, wenn wir einfach draußen waren und etwas erlebt haben? Ausgangspunkt ist eine Szene aus der Dokumentation »Die Farbe von Liebe und Krieg« der Fotograf Steve McCurry. Darin beschreibt McCurry, dass die Fotos manchmal nur ein Bonus sind. Wichtiger ist das Unterwegssein, das Beobachten, das Erleben des Moments. Darüber möchte ich heute gemeinsam mit Florian Renz sprechen. Florian war schon einmal hier zu Gast, als wir auf das Meet & Street 25 in Dresden zurückgeblickt haben. Und genau deshalb ist er der richtige Gesprächspartner für diese Frage. Fotografieren wir den Moment oder sind wir im Moment? Ich wünsche wie immer gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost, der Streetfotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Florian, herzlich willkommen zurück im Unpost-Podcast.
Hallo Wolfgang, danke für die Einladung.
Sehr gerne mal wieder. Ist ja auch nicht das erste Mal. Wir haben uns ja bereits letztes Jahr bei einem Rückblick auf Meet & Street in Dresden hier zusammengefunden und mal drüber gesprochen und mal so ein bisschen den Termin Revue passieren lassen. Und an dem Termin haben wir schon gesagt, wir müssen unbedingt wieder was zusammen machen.
Genau, und jetzt ein halbes Jahr später ist es soweit.
Jetzt ist es soweit, genau. Und natürlich, damit auch unsere Hörer ein bisschen räumlich zuordnen können oder eine Vorstellung haben, wo wir uns befinden. Wo befindest du dich heute wieder?
Ich bin in meiner Wohnung in Hamburg.
Jawohl, im schönen Hamburg. Und ich befinde mich zu Hause, ebenfalls in meinem Multifunktionszimmer, wo also auch hier alles Podcast und Arbeiten und Gästezimmer und alles da ist. Genau. Und du warst ja jetzt, aber wir haben uns ja vorher schon mal kurz wegen der Terminfindung so ein bisschen abgestimmt und da hast du schon gesagt, du bist ja jetzt gerade zur auslaufenden Saison noch in Köln gewesen zum Karneval.
Genau, also ich bin ja gar nicht so ein Jeck eigentlich. Also ich wohne in Hamburg, ich komme aus Süddeutschland, so aus dem schwäbisch-alemannischen Bereich und da bin ich als Kind immer aufgewachsen mit der alemannischen Fasnacht, die Fasnet, wie wir sagen, die ja eher so ein bisschen düster ist mit Holzmasken und so.
Ja, viele gehen da ja auch Hexen hin zum Fotografieren. Und sowas,
ne? Teufel, Hexen, genau. Und bei uns im Südwesten hat man all das, was so im Rheinland, in Mainz, in Düsseldorf, Köln und so stattfindet. Das hat man immer so ein bisschen argwöhnisch begutachtet. Und deswegen hat es jetzt wirklich, ich bin 48, jetzt hat es viele, viele Jahre gedauert. Und das letzte Wochenende war das erste Mal in meinem Leben, dass ich beim Kölschen Karneval war. Ich kann dir sagen, also jeder hat zu mir gesagt, entweder du wirst es lieben oder du wirst es hassen. Und ich muss sagen, ich liebe es wirklich. Ich werde nächstes Jahr wieder hinfahren. Das war so eine nette Atmosphäre, so schön. Deswegen... Ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht. Das war jetzt erst letztes Wochenende.
Ja, auch, ich glaube natürlich auch nicht so als nur die Veranstaltung, sondern natürlich auch war ja ein Ziel von dir zu fotografieren, ne? Also fotografisch das Ganze dokumentarisch festzuhalten mal, ne?
Genau, das war sogar im Rahmen eines Workshops, Street Photography Workshop. Wir waren, ich muss ja glaube ich 10 FotografInnen aus ganz Deutschland. Geleitet hat es Wolfgang Zurborn und Nikita Taryoshin und es hat einfach total viel Spaß gemacht. Wir waren fast alle auch mit Blitzen unterwegs. Oh, okay. Also super auffällig, sowohl beim Rosenmontagsumzug als auch nachts in den Kneipen. Also es war mal wieder so, wenn du mitten reingehst in die Sache, wenn du mitfeierst, wenn du richtig dabei bist, dann kriegst du auch deine Bilder. Das habe ich wieder mal gelernt.
Im Endeffekt, ich habe mich neulich mit Heike Frenigsdorf auch unterhalten, die ja auch aus Köln stammt, natürlich auch dort immer mit eingebunden ist und auch gerne fotografieren geht. Und die hat zu mir gesagt, wenn du jetzt Rosenmontagszug hast, das ist das, was natürlich nett ist. Da kannst du hingehen zum Fotografieren. Aber das ist eigentlich gar nicht das, weil da hast du natürlich diese Gegensätze. Du hast halt nur Leute, die verkleidet sind, ja. Aber wenn du natürlich davor oder danach die Leute, die dann, was weiß ich, morgens in der Bahn neben dem Banker mit dem Koffer in ihrem Kostüm an der Bahnsteigkante sitzen, stehen, das ist natürlich das viel interessantere Foto als jetzt auf dem Zug selber, ja. Ist das das, was ihr auch dort so oder was du auch festgestellt hast?
Ja, genau so ist es, ne? Also wenn du eine Straße lang läufst und alles sieht eigentlich so aus wie immer und es kommt dir auf dem Fahrrad einer entgegen, der so eine rote Nase und so einen Karnevalshut auf hat und der sieht auch noch so völlig normal aus, also er selber merkt eigentlich gar nicht, dass er verkleidet ist, weil das gehört in Köln dazu, dann ist das genau so ein Motiv, was du eigentlich haben möchtest, diese völlige Normalität. Und dann hast du so eine Karnevalsverkleidung oder wie du auch sagst, in den Bahnen zum Beispiel. Mm-hmm. Ne? Das ist wirklich so stark. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, der Rosenmontagsumzug selber ist halt auch total spannend zum Fotografieren, was da passiert. Oder auch vor allem abends in den Kneipen kannst du auch super fotografieren und kannst du die Leute irgendwie und diese ganze Stimmung einfangen. Und das war auch so, wir waren dann ja, richtig, richtig schön feiern und tanzen und halt mitten dabei. Und am Anfang haben die Leute noch so gefragt in so einer kleineren Kneipe, warum blitzen du die ganze Zeit und warum machst du hier Fotos? So, ne? Und dann war meine Antwort immer, ich bin zum ersten Mal auf dem Karneval, ich komme aus Hamburg, ich finde es hier so schön, ich möchte mich dran erinnern. Und daraufhin hast du dazugehört, durftest du auch weiter fotografieren. Da hat sich auch fast keiner mehr so richtig aufgeregt, weil die alle gemerkt haben, dass ich da jetzt hinkomme, um so Erinnerungen festzuhalten und weil ich das so schön finde. Und du musst dir wirklich vorstellen, Wolfgang, dann kommen die ganzen kölschen Lieder. Ich habe mich natürlich so ein bisschen vorbereitet und mich eingehört, dass ich auch so ein bisschen so tun könnte, als könnte ich mitsingen zumindest. Mhm. Und da wirst du deinen Arm genommen, da werden Kreise gebildet, alle tanzen zusammen. Und es ist so eine nette und unaggressive Stimmung. Und dann darfst du sogar noch fotografieren und bist da einer, von gehörst du richtig dazu. Also am Schluss, keine Ahnung, so morgens um zwei, als ich dann gegangen bin, habe ich mich eigentlich von der ganzen Kneipe verabschieden müssen, weil man irgendwann alle gekannt hat. Also und sowas gibt es halt, glaube ich, nur in Köln.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Also es ist, ich kenne den Kölner Fasching jetzt nicht so intensiv. Ich bin ja in Frankfurt aufgewachsen, von daher war der Mainzer Fasching für mich immer der naheliegendere, wo ich auch war. Und da war natürlich auch der Rosenmontagsumzug auch immer das Highlight, ganz klar. Da bist du hingegangen und das hast du dir angeguckt. Damals natürlich noch nicht fotografisch unterwegs gewesen. Aber das, ich kann das gut nachvollziehen, wie du das sagst. Und ich glaube, das würde mich natürlich auch reizen. Und ich meine, gerade wenn du mit so einer Gruppe unterwegs bist und dann auch noch mit Blitz, ich meine, klar, dann fällst du natürlich auf, aber du hast sozusagen, ich formuliere es mal so, eine gute Ausrede gehabt, ne, warum die Leute, die das dann nicht böse genommen haben, dann gesagt, okay, ein Norddeutscher, der kennt das nicht, der darf das so ungefähr. Ne? Das ist natürlich eine gute Variante. Aber ich meine, wart ihr mit 10 Leuten im ganzen Pulk dann immer unterwegs oder habt ihr euch so ein bisschen aufgeteilt in Gruppen?
Nee, wir haben uns eigentlich immer in Kleingruppen aufgeteilt und wir waren dann immer zu zweit unterwegs. Okay. Und dann hat man auch so ein bisschen, du weißt ja, wie das ist, wenn du in großen Gruppen unterwegs bist und dann blitzen auch noch alle. Mhm. Und dann wird es ein bisschen arg auffällig.
Dann wird es aggressiv, ja. Dann geht auch der Rheinländer vielleicht dann doch mal auf die Palme, ja.
Aber es ist tatsächlich so, wenn man dieses, ich bin ja jetzt auch erst seit ein, zwei Jahren dabei, den Blitz auch mal verstärkt einzusetzen und da muss man sich so ein bisschen rantasten. Ich habe das in Hamburg auch schon gemacht oder auch in Neapel auch schon geblitzt. Und es ist nochmal eine Hürde mehr, mit Blitz Straßenfotografie zu machen. Na, da muss man über sich so ein bisschen über diesen eigenen Schatten springen und man kann natürlich nicht mehr unaufmerksam oder ungesehen fotografieren. Aber gerade der Karneval und Köln ist halt eigentlich die ideale Bühne, um das zu üben, weil da ist dir dann keiner böse, wenn du anfängst zu blitzen. Ne?
Genau, du hast zumindest da diese ausgelassene Stimmung und kommst dann vielleicht eher auch nochmal ins Gespräch und kannst es erklären, ne? Und als jetzt so auf der Straße. Ich tue mich immer schwer mit Blitzbildern, weil wenn ich die auch sehe, ich mag dieses angeblitzte Licht irgendwie nicht. Das ist nicht so meins. Ich war jetzt hier in Nürnberg, ist ja gerade noch die schöne Ausstellung von Martin Paar und da siehst du auch einiges an Bildern, wo du es auch gleich erkennst. Ne? Und irgendwie denke ich mir immer, das ist nicht... ist nicht das, was ich mir als Ästhetik bei einem Bild vorstelle. Ne? Wobei ich es manchmal auch sicherlich interessant fände, das auch mal so auszuprobieren. Ja, aber das Ergebnis ist nicht das, was ich eigentlich möchte irgendwie. Machst du es wegen, um es einfach auszuprobieren oder weil du auch sagst, ich mag eben diese Ästhetik, dieses Angeblitzte?
Ja, ich bin so ein bisschen am Ausprobieren und tatsächlich sehe ich aber auch die Vorteile, wenn du, also ich rede jetzt nicht von völlig überblitzten Bildern, ne, aber der Blitz gibt dir schon auch die Möglichkeit, die Hintergründe entsprechend dunkler zu machen. Das heißt, du musst dann, wenn du jetzt versuchst, einen halbwegs sauberen Hintergrund zu haben, ne, der jetzt nicht total verwirrend ist. Und das ist ja auf einem Karneval oder wo viel los ist, auch echt schwierig, da mal einen halbwegs sauberen und ruhigeren Hintergrund zu bekommen. Indem du aber einfach blitzt und vorne hell bist und hinten dann alles dunkel wird, kannst du das einfach auch als Technik nutzen. Das ist so das eine. Ja. Das andere ist tatsächlich in den Kneipen, wo es halt dann dunkel ist, da kommst du dann, also ohne Blitz wäre ich da auch gar nicht mehr weitergekommen, weil ich will ja dann auch irgendwie ein 250stel, ein 500stel die Bewegungen einfrieren. Und dann kriegst du eine ganz besondere Ästhetik hin, gerade in den Kneipen. Auch da kannst du den Hintergrund wieder dunkel machen. Mhm. Und wenn die Leute dann tanzen und sich freuen und ausgelassen sind, dann passt, finde ich, dieses Blitzlicht ganz gut dazu. Also ich muss jetzt allerdings sagen, dass ich noch auf der Stufe bin, wo ich quasi mit einem Aufsteckblitz arbeite, das heißt, ich bin das wirklich frontal.
Wäre jetzt tatsächlich noch eine Frage, ne? Hast du den links in der Hand und flashst sie weg oder hast du es schön oben drauf sitzen? Ja.
Das wäre dann Next Level. Also wenn ich das nächste Mal das mache, dann, ich glaube, das ist dann die nächste Stufe und das macht dann auch Nikita zum Beispiel. Man kennt ja, oder viele, du wirst ihn kennen und viele, die uns zuhören, werden seine Bilder kennen. Der macht es ja dann wirklich so leicht schräg. Dann kannst du die Schatten noch im Hintergrund, ist dann noch quasi ein eigenes Stilmittel. Und dann bist du zwar immer noch grell, aber du bist dadurch, dass du schräg bist, bist du nicht mehr ganz so frontal. Und du kannst dann noch ein bisschen sensibler arbeiten, sag ich mal.
Ich kenne im Prinzip das, was du eben sagtest, ne, wenn du eben in der Kneipe abends bist und dann natürlich da Bewegung hast. Ich kenne das von der Hochzeitsfotografie insofern, dass du natürlich hier auch nicht tagsüber Kirche oder sonst was mit dem Blitz unterwegs bist, aber dann natürlich abends auf der Party. Und da kannst du natürlich mit dem Blitz auch nochmal einen ganz eigenen Bildlook generieren, die Bewegung einfrieren, beziehungsweise auch so Mitzieher oder Lichtflashs oder sowas machen. Das hat natürlich nochmal eine besondere, ein besonderes Flair dann im Bild auch, was auch ein bisschen die Stimmung rüberkommen lässt, finde ich. Also das, oder zumindest nochmal unterstreicht, ja. Und da kann ich es mir gut vorstellen, wenn du jetzt in der Karnevalszeit in der Kölschen Kneipe bist und da die Leute auf den Hockern stehen oder tanzen und die Arme in die Luft werfen und dann dieses Geblitzte, das glaube ich, das unterstreicht es dann wieder, ja.
Total. Und ich würde sagen, der andere Einsatzbereich ist auch noch, ich meine, wir alle lieben ja dieses wunderschöne Licht, wenn irgendwo morgens die Sonne aufgeht oder abends geht sie unter und dann hast du so Gesichter, die richtig schön ausgeleuchtet werden. Das kannst du eigentlich schon auch erreichen, wenn du bei einem nebligen oder einem bewölkten Tag einen Aufsteckblitz benutzt oder auch einen entfesselten Blitz und den aber relativ schwach stellst. Mhm. Also auch dann kriegst du diese schönen Lichteffekte hin, wenn man sich ein bisschen... Das ist natürlich Übung und das bin ich jetzt auch dabei, erst rauszufinden, aber so, das macht einfach total viel Spaß, weil du siehst nachher, die Ästhetik ist eine andere und du kannst dich halt auch noch ein bisschen weiter, ich sag mal, von der normalen Handyfotografie abheben, was wir, glaube ich, irgendwie tief in uns als Fotografen immer irgendwie wollen, ne? Und das Blitzen setzt, gibt da noch eine weitere Möglichkeit einfach.
Sehr spannend. Also ich habe ein bisschen was auf Instagram schon gesehen. Hat es, glaube ich, schon so ein, zwei Bilder in der Reihenfolge mal hintereinander gezeigt. Das fand ich schon sehr interessant und bin natürlich gespannt auf die weiteren Bilder, die wir da noch zu sehen kriegen. Ja. Was mich noch interessieren würde, wenn du an so einem Tag dann unterwegs bist und dann noch in der Gruppe zum Fasching, verkleidest du dich oder läufst du da ganz normal in Alltagskleidung rum?
Also dann musst du dich verkleiden, Wolfgang.
Okay. Genau,
definitiv. Also ich bin ja da, ich glaube, da sind manche FotografInnen sind da anders. Die gehen dann eher immer von außen und beobachten ein bisschen. Und ich habe da schon die klare Philosophie, egal was für ein Projekt ich habe, egal was ich will eigentlich mitten rein. Ne? Und da musst du dich, also beim Kölner Karneval sowieso, wenn du unverkleidet bist, dann fällst du da auf. Ich glaube, dann fällst du auch negativ auf. Ne? Genau. Und in dem Fall macht es einfach Spaß, wenn du, ich bin als Pfau gegangen, so grün und glitzern. Ich hatte eine wahnsinnige Glitzerhose.
Ja, ich hoffe, also, da sehe ich auch noch mal ein Bild.
Ja, ich denke mal drüber nach. Worauf ich hinaus will, Wolfgang, wir versuchen ja oftmals als Straßenfotografen so unauffällig wie möglich zu sein. Ey, auf dem Karneval, wenn du nicht verkleidet bist, dann bist du maximal auffällig. Ja, das heißt, genau, ja. Das ist eigentlich das Schöne, sich dann zu verkleiden und mitzumachen.
Da sind wir schon fast in dem Thema, was wir heute uns mal vorgenommen haben. Heute wirklich mal thematisch ran. Aber lass uns dann noch warten, bis wir einsteigen. Ich habe es mir auch gedacht, also wenn du da zu so einer Veranstaltung kannst du nicht in normaler Uniform, also Tagesuniform hingehen, dann fällst du auf. Und du hast ja auch noch gesagt, du hast dich auch insofern ein bisschen vorbereitet, dass du dich wahrscheinlich mit dem entsprechenden Lied gut gewappnet hast, damit du auch mitsingen kannst, ja. Meine Tochter tanzt ja gerade. Das heißt, ich bin ja in der Faschingssaison doch auch immer ganz gut eingebunden. Und ich kämpfe im Moment noch damit, oben gute Laune im Kopf loszuwerden. Dieses Lied. Ne? Das ist, wenn du das dann über Wochen lang hörst, das verfolgt dich dann irgendwann. Ja.
Es macht einfach, also die Musik ist beim Karneval, vor allem in Köln, glaube ich, einfach auch ein wichtiger Grund.
Ja.
Wir Hamburger haben ja sowas wie Hamburg meine Perle und ich habe immer gedacht, Mensch, die Hamburger, die spinnen eigentlich auch, wenn es immer nur um die schönste Stadt der Welt geht und so, ne? Dieser Lokalpatriotismus. Aber das ist ja ein Witz gegen das, was in Köln passiert. Ne?
Ja.
Und man kennt auch einige Lieder wie Viva Colonia oder Trink doch eine mit oder so, ne? Aber ich habe mich noch ein bisschen weiter angehört und es war schon auch ganz cool, weil abends in der Kneipe, wie gesagt, irgendwann hast du mit allen mal gesprochen und alle hast auch mal abgelichtet so nebenbei. Und dann kommen die Leute und sagen, und dann kennen die einen natürlich, ah, du bist doch, aber wie, du kennst alle Lieder, wie kann das sein, ne? Und dann musste ich immer wieder erzählen, nee, also ich probiere hier einfach mitzusingen und ich kenne ein bisschen die Melodien, aber das ist so die ich glaube, da sind wir dann tatsächlich bei dieser Philosophie auch, wie ich das immer so angehen würde, so ein bisschen Vorbereitung auf die jeweilige Kultur, die ich fotografiere oder auf die Veranstaltung, die kann halt echt auch ein Schlüssel sein, ne?
Da bin ich absolut der Meinung, ne? Wenn du da dich ein bisschen vorbereitest auf das, was dich da erwartet und da auch drauf eingehen kannst, dann hast du natürlich einen riesen Vorteil. Ne? Also du kannst das auch, was da passiert, verstehen und wenn du dann angesprochen wirst, auch entsprechend dich darüber unterhalten. Und wenn du da völlig fremd reinkommst, ich glaube, das wird auch honoriert, wenn die Leute nicht nur sagen, okay, da kommt jetzt einer, ich sag mal so salopp, ne, aus Hamburg und will uns hier ein bisschen fotografieren, einfach mal so wie ein Zirkus gucken, hier übers Gatter ein Foto schießen, sondern ist wirklich mit da drin. Du hast dich verkleidet, du hast dich auf mit Liedern vorbereitet und sagst, ich lasse mich da drauf ein und bin voll dabei. Ja? Und ich glaube, dann hast du auch natürlich wieder eine ganz andere Akzeptanz.
Das ist ja auch wie wenn wir verreisen in ein anderes Land.
Ja.
Und du kannst so ein paar Worte, ein paar Sätze in der Sprache, hast ein bisschen im Klaren über die Kultur, kannst ein, zwei Fragen stellen, die so verbinden, auch dann bist du ganz anders drin. Ne?
Genau, ja. Dann wirst du wesentlich schneller und besser akzeptiert, als wenn du da einfach dich hinstellst und sagst, bin jetzt hier und guck mal, was ist. Ne? Wird es aus diesem Workshop und aus dieser Veranstaltung auch wieder was Gedrucktes geben?
Also nicht von mir. Weil dafür war es nicht lang genug und das waren ja tatsächlich auch, ich glaube 24 Stunden haben wir fotografiert, mehr oder weniger. Der Rest war dann Workshop, Besprechungen, auch ein bisschen Vorbereitung, auch ein bisschen Theorie. Was aber Teil dieses Workshops und der Reihe von Wolfgang Zurbon ist, ne, er ist ja, ich würde mal sagen, gehört eigentlich mit zu den bekanntesten Kuratoren von Fotobüchern und Ausstellungen, aber auch ein Top-Fotograf. Er gibt ja relativ viele Workshops und bei ihm ist der Output immer dann ein Zine. Das heißt, wir, ich würde mal sagen, 10 Workshop-Teilnehmer, wir haben jeder ein paar Bilder eingereicht, noch an dem letzten Tag des Workshops und er editiert daraus jetzt ein Zine. Und das bekommen wir dann und das kann man dann auch auf der Webseite, wir können das ja verlinken, von ihm entsprechend beim Einbinden als Online-Magazin. Und es gibt es auch, cool. Ich glaube, der Workshop hat zum dritten Mal stattgefunden, also jedes Jahr an Karneval. Also wer das spannend findet, man kann sich auch die früheren Scenes dazu anschauen, wie das aussieht, wenn da Workshop-Teilnehmer auf den Karneval gehen und fotografieren.
Also das werden wir auf jeden Fall mal verlinken. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ja, insgesamt dieses Thema, das Wolfgang Zurbon ja dort, sagen wir, in seinen Workshops ja was ausschließlich macht, ne, dieses Kuratieren, Buch gestalten und sowas, da glaube ich, das ist tatsächlich insgesamt eine sehr interessante Sache, wir haben es ja auch immer wieder jetzt in den letzten vielen Folgen des Podcastes, irgendwann beschäftigt sich dann doch jeder irgendwann damit. Einfach das, was er in den ganzen vielen Jahren gemacht hat, doch mal irgendwo zu Papier zu bringen, entweder als Druck, als Buch, als Szene oder sonst was. Und ich glaube, da hilft das schon, wenn man jemanden mal hat, der einem da mal eine rote Linie vorgibt und sagt, wie man sich daran abarbeiten kann. Ne?
Ja, definitiv. Also da kann man tatsächlich auch, ich möchte nicht sagen, viel falsch machen, weil man macht ja nicht falsch, wenn man irgendwie was erstellt oder veröffentlicht. Aber auf dem Weg dahin gibt es tatsächlich viele Stolperfallen, die man auch umgehen kann. Und vor allem, was du sagst, was ich wichtig finde, ich habe in den letzten Jahren jetzt ein paar Bücher und auch kleinere Sachen gemacht. Es ist halt einfach wichtig, dass man andere da mal draufschauen lässt und dass man andere auch seine Bilder mal sortieren lässt und editieren lässt. Und jeder, der da drauf schaut, sieht das nochmal ein bisschen anders. Und das müssen dann gar nicht immer FotografInnen sein, sondern das können auch irgendwelche Menschen sein, die einem so ein bisschen Input geben. Und dann eben noch einen Kurator zu haben, das ist dann so ein bisschen die Krone auf der ganzen Geschichte. Ja.
Ja, das ist das, was ich auch immer mal so an Feedbacks und sowas gehört habe, dieses Zusammenstellen der Bilder und diese Auswahl dann, die man natürlich selber mit einer ganz anderen Emotion macht als ein Außenstehender, der das jetzt, sagen wir mal, auch aus diesem professionellen Fotografenblickwinkel sieht und schaut. Ich glaube, das ist schon viel wert und, und bringt dann auch viel, sich selber auch mal von gewissen Zwängen, die man vielleicht selber auch hat, da zu lösen. Ne?
Es gibt eine ganz tolle, das würde ich eigentlich ganz, ganz gerne empfehlen, weil es eigentlich gar nicht so bekannt ist. Auf YouTube gibt es eine tolle Serie und zwar, die nennt sich die Fotobuch, die Editing Challenge. Und das Programm ist folgendes, dass Wolfgang Zurborn jedes Mal gegen einen anderen Kurator oder Fotobucheditor antritt. Beide bekommen das gleiche Bildmaterial und dann machen beide daraus ein Buch oder ein Magazin und stellen dann gegenseitig vor, was sie aus den Bildern gemacht haben. Und es ist einfach total toll zu sehen, wie dann aus 200-300 Bildern, um mal eine grobe Hausordnung zu nennen, wie dann irgendwie so kleine Bücher von vielleicht 80, 90 Aufnahmen entstehen und wie unterschiedlich man rangehen kann. Und ich finde sowas total inspirierend. Schicke ich dir auf jeden Fall den Link, Wolfgang.
Das ist super. Lass uns das auf jeden Fall mal teilen. Ja, ich glaube, dass das viele interessiert. Ja, ja, wir hatten es eben schon so ein bisschen als Eingang gesagt. Wir haben uns heute tatsächlich mal ein Thema vorgenommen. Und zwar ein Thema, was jetzt natürlich nicht völlig abstrakt ist, sondern es geht im Prinzip darum, in den ganzen vielen Gesprächen, die ich ja immer führe, kommt ja immer die Frage, was treibt dich an? Ob nun jetzt Streetfotografie oder überhaupt die Fotografie. Ne? Was ist deine Motivation, der Weg dahin? Ja, was willst du vielleicht auch damit erreichen? Ja? Ich gucke auch immer wieder gerne, so wie du und viele andere wahrscheinlich auch, Dokumentationen über Fotografen, beziehungsweise es gibt auch viele tolle, auf YouTube viele tolle Serien, die immer wieder so kurzweilig irgendwelche Fotografen oder Themen vorstellen. Und letztes Jahr habe ich die Dokumentation von oder beziehungsweise über Steve McCurry gesehen. Und zwar Die Farben von Liebe und Krieg. Ist eine Doku von Arte und SWR entstanden. Erstausstrahlung war im März 23. Ich habe jetzt gerade noch mal aktuell geguckt. Es gibt im Moment, also ich habe sie zumindest nirgends gefunden. Bei Arte ist sie ausgelaufen. Es gab es dann nochmal in verschiedenen Mediatheken. Aber im Moment kann man sie zumindest frei, glaube ich, nicht finden. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Plattformen, wo man für einen Obolus irgendwo so ein Monatsabo oder sowas dann wahrscheinlich diese auch gucken kann. Aber wer sie nicht gesehen hat, wenn ihr sie findet, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Wir hatten uns kurz vorher abgestimmt, aber ich weiß gar nicht, Florian, hast du die gesehen?
Ich habe die auch gesehen.
Ja. Okay, sehr gut. Und beim Schauen dieser Dokumentation, also es geht darum, dass Steve McCurry im Prinzip das erste Mal wirklich so ein bisschen Einblick in seine Arbeit zulässt und begleitet wurde, hauptsächlich nach Indien und Afghanistan, wo er ja seine Karriere auch als Kriegsfotograf im Prinzip begonnen hat und auch dort eines seiner berühmtesten Porträts entstanden ist von diesem afghanischen Mädchen. Ich fand es sehr interessant, also insgesamt natürlich auch über diesen Fotografen ein bisschen was kennenzulernen, seine Herangehensweise. Jetzt ist er vielleicht auch kein klassischer Street-Fotograf, sondern ich glaube, er will sich da auch gar nicht so festlegen. Aber klar ist es sehr dokumentarisch, was er macht. Aber was mich natürlich jetzt bewegt hat, dass wir darüber sprechen, ist, es gibt eine Stelle, da läuft er über einen kleinen afghanischen Marktplatz mit verschiedenen Leuten drauf und erklärt so ein bisschen seine Vorgehensweise. Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt diesen kurzen Schnipsel mal an und dann tauchen wir einfach mal in das Thema ein.
Wenn ich gerne an einem Ort bin, genieße ich die Zeit, auch wenn ich keine Fotos oder nur schlechte Fotos mache. Ich lerne dazu, ich mache Erfahrungen, erlebe neue Dinge, treffe interessante Leute. Die Fotos sind nur ein Bonus. Mir tut es sehr gut, einfach rauszugehen. Es ist wie eine Meditation, einfach zu gehen und sich in diesen Moment fallen zu lassen, an diesen Ort, mit allen Sinnen im Hier und Jetzt.
Ja. Ich finde es extrem spannend, was er sagt, weil es wirklich ganz viel widerspiegelt von dem, was ich immer in den Gesprächen habe, aber nochmal einen ganz anderen Fokus darauf setzt. Und ja, da würde ich jetzt gerne mit dir einfach auch mal drüber sprechen. Was sind so deine Ansätze hier? Du bist ja auch jemand, der ganz viel gereist ist, also auch Orte. Wir hatten es eben schon, die Vorbereitung drauf, sich einzulassen und sowas. Was denkst du darüber?
Also mich holt es total ab. Es ist genauso fühle ich auch, wie er das gesagt hat. Ich finde es halt bemerkenswert, dass es ein Top-Fotograf sagt, ne, der das auch beruflich macht, das ist ein Lebensunterhalt. Und ich denke bei mir immer und bin gespannt, ob du das auch so siehst, ich gehe halt auch gerne einfach mal kurz raus mit der Kamera. Und für mich ist es ja eher Erholung, zum Beispiel auch vom Beruf. Und deswegen fotografiere ich auch so gerne auf Reisen, ne, weil es irgendwie nochmal... Mit einer Kamera ist man ja ganz anders unterwegs und man hat einen ganz anderen Blick. Man geht auch anders auf Leute zu und kommt auch anders mit Menschen und mit Orten in Kontakt. Und mir geht es immer so, dass ich mit einer Kamera eigentlich intensivere Urlaube erlebe als ohne. Mhm. Und da müssen auch nicht unbedingt die guten Bilder dann dabei rauskommen, ne? So wie das Steve McCurry auch sagt. Nur ich mache das ja zur Erholung. Also ich lasse alles andere stehen, nehme die Kamera, dann lässt man manchmal das Handy auch zu Hause und dann ist man einfach nur für sich mit der Kamera unterwegs und dann ist man, das kennst du vielleicht auch, dann kommt man, wenn man Glück hat, auch so in so einen Flow rein und spürt diese absolute Energie. Wenn ich abends nach Hause komme und die Bilder sind nichts geworden, ist es gar nicht so schlimm. Aber da ist ein Fotograf dann tatsächlich, also ein Fotograf, der daran verdient, wirklich gemessen wird, der musste ja Bilder mitbringen von den Agenturen, die ihn beauftragen. Das finde ich schon bemerkenswert.
Das war auch so einer meiner Gedanken, ne? Im ersten Moment. Also er sagt eigentlich das, was jetzt auch viele über die Street-Fotografie mit ihrer Motivation sagen, ne? Dass es dieses meditative Zustand, rausgehen, weniger das Menschen treffen. Ich glaube, das ist noch mal eher so ein bisschen weniger ein Street-Fotografen-Thema. Also zu sagen, ne, ich lasse mich jetzt auch unbedingt auf Gespräche ein. Gibt das natürlich auch, aber nicht vorrangig. Aber dass das jemand sagt, der damit sein Geld verdient. Aber dann habe ich mir auch wieder gedacht, okay, das vielleicht ist das, oder nicht nur vielleicht, wahrscheinlich ist das auch wieder der richtige Ansatz, nicht? Weil ich denke, wenn du verkrampfst und sagst, jetzt muss ich rausgehen, ich muss Fotos machen, ich bin hier irgendwo in einem Land, wo ich etwas mitbringen muss, was auch erwartet wird, was man typischerweise hier sieht, dann kriegst du wahrscheinlich gar nicht dieses Foto. Und er sagt es zumindest ja so, er lässt sich also wirklich auf diesen Ort, auf den Moment ein und guckt, wenn ich so interpretiere, was passiert. Und wenn nachher kein Foto dabei ist, dann ist auch so. Für ihn ist aber wichtig, dass er vielleicht eher da eine gute Zeit hatte und jemanden kennengelernt, Gespräche geführt hat. Wie würdest du das für dich, wann ist für dich ein Tag, wo du mit der Kamera rausgehst, ein gelungener Tag, wenn du ein gutes Bild mitbringst oder wenn du was erlebt hast an dem Tag?
Ja, du hast mich jetzt wahrscheinlich schon gesehen, während du gesprochen hast.
Ja,
wir sehen uns ja gegenseitig und ich habe hin und wieder mal so mit meinem Kopf hin und her geschwungen und wollte dir sagen, ja, bin ich jetzt nicht so ganz deiner Meinung.
Bist du nicht so, ja? Genau.
Ich glaube, ich bin da schon eher auf der Steve McCurry-Seite, weil tatsächlich, also ich muss zum Beispiel, ob ich jetzt an den Kölner Karneval denke oder wenn ich auch so ganz deutlich wird es für mich, wenn ich an unser Neapel-Projekt denke, wir fahren da ja zu zweit regelmäßig hin. Du musst dir vorstellen, wir verbringen immer so 5 Tage in Neapel. Wir stehen morgens auf, ja, nehmen die Kamera mit und dann geht's los. Und dann kommen wir eigentlich erst wieder nach Hause, abends, wenn es dunkel wird. Und dazwischen spazieren wir durch die Stadt. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, gar nicht mit dem Ziel, irgendwo was Schönes zu fotografieren. Weil wir schauen dann nicht, gibt es eine Location, die irgendwie eine tolle Lichtstruktur hat oder die architektonisch oder szenisch oder filmisch spannend ist. Machen ja viele Streetfotografen so. Sondern wir gehen eigentlich eher durch die Straßen und sind auf der Suche nach Begegnungen und nach Gesprächen und nach den Menschen. Und dabei entstehen dann die Bilder. Und dann kann es auch sein, dass du mit der Kamera gerade irgendwo stehst, das ist ja Neapel-typisch. Du machst ein Bild von jemand, der in einem Auto vorbeifährt und der merkt, dass du ein Bild machst, dann legt er einen Rückwärtsgang ein, kommt nochmal zurück, du machst nochmal ein Bild, hältst einen Schnack, dann ist es nicht mehr unbedingt unpost, ja. Aber während des Schnacks kannst du ja trotzdem noch deine Bilder machen. Und ich sag mal, da kommt dann so viel rüber und da kommen dann auch so viele Kontakte und nette Unterhaltungen zustande. Wenn wir abends zurückkommen, und natürlich schauen wir uns immer die Bilder an und laden die erstmal runter und Backup und gucken, was ist aus den vermeintlich guten Shots geworden. Aber die eigentliche Erfüllung sind tatsächlich die Gespräche und die Begegnungen. Und ich glaube auch, dass daraus dann auch die besonderen Bilder resultieren. Dass man das hoffentlich sehr subjektiv den Bildern auch ansieht. Na, dass dann ganz oft halt auch eine persönliche Beziehung irgendwo drin steckt. Deswegen, ich weiß, was du meinst. Aber sowohl bei einem Neapel-Projekt, ich denke jetzt auch an einen Karneval, weil das so aktuell ist, wenn ich sonntagmorgens in Hamburg auf den Fischmarkt gehe, da funktioniert es eigentlich auch ähnlich, ne? Weil ich versuche dann auch mal mit den Händlern einen Schnack zu halten und das mache ich jetzt auch nicht nur, weil ich mit denen jetzt befreundet sein möchte, sondern weil die mir natürlich auch beim Motiv dann irgendwie weiterhelfen. Wenn ich da 20 Minuten später vorbeikomme und ein Bild mache und die kennen mich schon, dann sind das Visuellis, ne? Dann geben die so mir ein bisschen die Berechtigung, dass ich dort fotografieren darf und dass ich das machen darf. Und deswegen habe ich so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Aber jetzt bin ich gespannt, Wolfgang, auf deine Meinung dazu.
Ich bin jetzt tatsächlich ja nicht derjenige, der vielleicht so wie du dann mit den Leuten ins Gespräch geht. Wobei ich das auch gerne mache und gerne irgendwie Momente aufgreife, wo ich merke, okay, hier kann vielleicht ein kurzer Austausch stattfinden, ja. Aber ich bin eher beim Fotografieren dann ins Fotografieren vertieft, aber nehme natürlich auch ganz intensiv diesen Moment wahr. Und wenn ich dich jetzt so verstehe oder so wie ich dich verstehe, würde ich wahrscheinlich auch sagen, bei mir ist es eher, dass ich mich an das Foto in erster Linie und dann an die Situation erinnere, wenn ich dann im Nachgang drüber nachdenke. Und bei dir ist es wahrscheinlich eher die Situation und dann das Foto, oder?
Ja, ich glaube schon, dass es die Situation ist. Und eben nicht das eine Foto. Meistens sind auch mehrere Fotos, die dann aus so einer Situation entstehen. Ne? Aber ja. Ich weiß, was du meinst. Ne? Ja.
Aber ich denke schon, da bin ich dann auch wieder komplett bei dir, weil wenn du gerade in so einer, gerade zum Beispiel in der Ausstellung oder wenn du ein Fotobuch hast und das mit jemandem gemeinsam anguckst oder in der Ausstellung mit einem Gast, einem Besucher vor einem Bild stehst, du erzählst doch grundsätzlich auch immer die Geschichte, wie es passiert ist. Ne, weil jemand steht davor und sagt, boah, das ist ein tolles Bild als Beispiel. Wie ist denn das entstanden oder wo ist denn das? Dann sagst du nicht, naja gut, das ist jetzt hier am Nürnberg, am Neuen Markt, hinten am Brunnen, Punkt, sag nichts mehr. Ne? Sondern dann fängst du ja auch sofort an, diese Geschichte zu erzählen, wie es entstanden ist, was die Besonderheit dabei war. Also denke ich, ist das, was hier gesagt wird, auch von Stephen McCurry wahrscheinlich schon, etwas, was ganz eng zusammenhängt, diese Situation mit dem Bild. Also es würde beides nicht ohne geben, so ungefähr. Also das ist zwingend, ja.
Ja, ist total, total spannend, was du sagst. Ne? Das muss vermutlich wirklich Hand in Hand gehen. Ne? Und wahrscheinlich, man muss ja fairerweise auch sagen, wenn ein Stephen McCurry sagt, ich hatte einen tollen Tag und tolle Gespräche und tolle Begegnungen, aber abends die Bilder, die ich gesehen habe, sind nicht so gut geworden. Dann waren sie wahrscheinlich immer noch 100-mal besser als die Bilder, die ich mache. Ne? Dann ist auch so ein bisschen die Relation.
Ja.
Aber ohne Frage hat er ikonische Bilder gemacht und hat, glaube ich, das Bild, wie im Westen zum Beispiel Indien gesehen wird oder auch Afghanistan, halt maßgeblich geprägt. Und am Ende des Tages ist ja trotzdem eine sehr subjektive Auswahl seiner Gespräche und seiner Begegnungen, die er hatte. Und wenn ich jetzt eine Sammlung vom Kölner Karneval habe oder vom Hamburger Fischmarkt meinetwegen oder als wir einen Fotowalk in Dresden gemacht haben, dann ist es ja nichts anderes, dass es auch nur eine super subjektive Auswahl ist, die aber wahrscheinlich auch zeigt, wie ich denke und wie ich fotografiere und was mir Spaß macht und vielleicht auch, und das beantwortet ja auch so ein bisschen die Frage, warum ich eigentlich rausgehe und fotografiere. Ich finde, wenn man sich so mit der Fotografie und dem Wesen und den Bildern beschäftigt, kommt man ja auch ganz oft an die Stelle, oh, jetzt wird es sehr deep, aber dass die Bilder natürlich auch dafür stehen, wer wir sind und wie wir fotografieren. Und dann gibt es natürlich Fotografen, die gehen vielleicht ein bisschen näher ran, die haben dann vielleicht auch ein bisschen dreckigere Bilder oder es ist ein bisschen mehr Reibung. Und andere, die machen dann wunderschöne Architekturaufnahmen oder Landschaft in der Stadt, ne, und framen das ganz sauber und haben ein ganz tolles Lichtspiel. Und das ist ja auch total ästhetisch. Also da gibt es ja nicht irgendwie besser oder schlechter. Es sind halt am Ende des Tages andere Herangehensweisen, die, glaube ich, auch ein bisschen reflektieren, wer wir so sind, oder?
Absolut. Ich habe zwar immer diese Aussage, wie du es gerade gesagt hast, dass man mit dem Foto was von sich selber zeigt, glaube ich, oder so in der Art, ne? Habe ich, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, über ganz viele lange Jahre einfach nie verstanden. Weil ich habe meine Bilder angeguckt, ich sage, okay, was will mir das Bild über mich sagen, so ungefähr, ja. Also ich habe das nicht gesehen, aber mittlerweile, glaube ich, kann ich schon was da drin erkennen, was meine Persönlichkeit zumindest widerspiegelt, die Art der Sichtweise.
Mhm. Was ist das zum Beispiel?
Ja, es ist so, dass ich grundsätzlich im Leben, in allem, was ich tue, immer gerne so ein bisschen den Blick von der Entfernung ein bisschen drauf habe. Ne? Also so ein bisschen das Ganze sozusagen sehen möchte und nicht nur so ein Detail. Ja. Ich weiß, dass das Detail dann auch immer wichtig ist, aber ich bin grundsätzlich erstmal jemand, der so ein bisschen drüber schaut. Also, ne, wenn ich irgendwo an einem Ort bin, dann habe ich gern erstmal den Überblick über alles. Ne? Ich möchte gern wissen, wo was los ist und alles sehen. Und das ist dann auch in meinen Bildern, glaube ich, so, dass ich eben nicht so auf so ein einzelnes Detail gehe oder mich an einem Punkt fest, sondern ich habe natürlich eine gewisse Aufgeräumtheit drin, dass ich vielleicht ein, zwei Personen habe, also auch nicht zu viel, kein Wimmelbild. Aber es ist trotzdem so ein gewisser Überblick da drin. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, das kann ich jetzt da drin erkennen. Ob das jetzt jemand anders sehen kann, vielleicht jemand, der mich kennt, ja, aber sonst natürlich wahrscheinlich eher nicht. Und das ist tatsächlich etwas, was so mit der Zeit eine Erkenntnis war, ja.
Ach, spannend.
Hast du das auch für dich so? Mhm. Ja, dass du sagst, da erkennst du etwas, eine Eigenschaft oder irgendwas von dir, wie dein Charakter?
Also, so die Bilder, ich mag, also meine Bilder gefallen mir, oder die Bilder, die mir am besten gefallen für mir selber,
die haben irgendwie sowas gemein. Ne? Und das ist, dass ich auch versuche, Bilder zu strukturieren. Ich mag sehr viele Linien, ich mag irgendwie Ordnung. Und deswegen, ich mag zum Beispiel total gerne Stillleben. So, wenn ich irgendwie eine Tür, einen Hof, einen Mülleimer, da darf auch was rumliegen. Aber das ist dann, wenn das aussieht wie so eine Bühne, die irgendwie strukturiert ist und alles hat seinen Platz und vielleicht links oben schaut noch ein Gesicht rein oder irgendwo eine Katze läuft lang. Das mag ich eigentlich total gern. Oder deswegen springe ich auch so total an auf diese Sam Abels oder Alex Webb, auf dieses Layering, was ja jetzt erstmal total chaotisch aussieht immer, aber geordnet ist, sowohl in Ebenen als auch in Dingen, die da passieren. Und ich glaube, das spiegelt halt auch so ganz viel, wer ich so bin. Ne? Ich bin versuche immer Dinge zu strukturieren und zu hinterfragen. Ich bin jetzt beruflich auch, ich beschäftige mich mit Konsumentenforschung. Ne? Da geht es immer darum, Konsumenten in verschiedene Schubladen zu stecken, so mal ein bisschen übertrieben gesagt, und Klassen zu bilden und Listen zu führen. Solche Sachen mag ich. Und das zeigt sich interessanterweise eigentlich auch so in meinen Bildern. Und im Gegensatz dazu, mit was ich immer so ein bisschen weniger anfangen kann, fotografisch, ist so mit so klassischen Porträts, die man so mit 85 Millimetern, ne, wo man, oder noch mehr, wo man nah rangeht. Und die sehen ja wunderschön aus. Aber so, mich stellt es jetzt irgendwie überhaupt nicht zufrieden. Deswegen, ich denke auch ganz viel dann drüber nach, warum ich bestimmte Brennweiten so gerne mag. Egal jetzt, ob in der Streetfotografie oder in anderen Disziplinen. Und da komme ich halt immer wieder zurück, da ich es ganz gern weitwinklig mag, dass ich möglichst viel draufkriege, du vielleicht auch, ne? Und dass ich dann Dinge ordnen und strukturieren kann. Das ist irgendwie, und trotzdem versuche ich dann manchmal auch nah an die Menschen ranzugehen, deswegen kann es auch mal noch weitwinkliger werden, weil dann muss ich nah dran, kriege ich viel drauf. Und so, wenn ich dann so ab 40 Millimeter aufwärts, kriegst du mich eigentlich schon nicht mehr so richtig. Das finde ich dann nicht mehr so spannend. Dann werden Bilder für mich auch so flach irgendwie und es fehlt dann so die Tiefe und die Ebenen. Vielleicht tue ich jetzt völlig unrecht diesen Brennweiten, aber das ist so mein persönliches Gefühl. Also hast du auch sowas, dass du so
immer... Ja, total. Ne? Also ich bin ja auch seit Jahren immer mit, also auf APS-C, auf 18 Millimeter unterwegs, weil ich das einfach liebe. Also das ist irgendwie, ich glaube, 24, 27 oder irgend sowas, ne? Umgerechnet. Und probiere natürlich auch immer mal gern irgendwie was anderes auskommen, aber doch trotzdem immer wieder darauf zurück, weil ich einfach merke, das ist meine Sichtweise, ne, im Foto, die ich haben möchte. Was natürlich genau wieder das, diesen Überblick zu haben, ne? Also sich irgendwo in einem Lokal oder was ich nicht, früher im Club irgendwo hinzustellen, wo du den Überblick über alles hast, ja. Nicht mitten rein, sondern immer eher so ein bisschen außenstehend und beobachtend. Und das funktioniert natürlich mit diesem Weitwinkligen, wie du sagst, bei dir ja auch einfach wunderbar.
Gut, du warst natürlich auch in den Clubs immer der DJ, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, da hast du natürlich automatisch dann auch eine Position, in der du überschauen kannst. Das stimmt schon, da hast du recht. Als du eben gesagt hast, und das ist ja auch etwas, was zu dir gehört, Neapel, die Fotografie, deine Reisen oder eure Reisen dahin und diese Zeit dort verbringen. Und ich liebe auch diese Fotos, die ich dann immer dort sehen kann. Und da habe ich mich gefragt, ich meine, das ist ja nichts anderes als jemand, der täglich seine Runde in seinem Ort oder sowas geht, aber du reist dort ja hin und sagst, das ist das, wo ich gerne auch dann fotografieren will. Und wenn man sagt, wenn ein Ort vertraut wird, wird er dann fotografisch langweiliger?
Ich glaube, ich kenne das tatsächlich von der eigenen Stadt. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, ne? Dass man in der eigenen Stadt sich ein bisschen schwerer tut, zu fotografieren. Dem gegenüber steht so ein bisschen die These, oder was heißt die These, das Vorgehen, man hat in der eigenen Stadt eine Runde und läuft die immer wieder und kennt diese Runde und deswegen ist man total vertraut damit.
Genau.
Bist du eher eigene Stadt schwierig oder eher Runde haben in Nürnberg?
Runde haben.
Du hast eine Runde?
Ja, genau. Also es gibt so die typische Runde, die ich laufe, ja, definitiv, ja.
Also ich habe die tatsächlich nicht. Ich tue mich damit ein bisschen schwer. Ich habe schon auch meine Stammplätze. Ich gehe dann gerne auf den Fischmarkt oder der Hamburger Dom, was so der Jahrmarkt ist von Hamburg oder auch ein paar andere Stellen. Aber so diese typische Runde, die fehlt mir so ein bisschen. Und es fehlt mir tatsächlich meiner eigenen Stadt. Und Hamburg ist ja wunderschön. Viele reisen regelmäßig nach Hamburg, um hier zu fotografieren. Mhm. Mir fällt es bei Zeiten ein bisschen schwer. Jetzt bei Neapel, wir waren da schon so oft, dass man auch sagen kann, es ist so die eigene Stadt und da hat man auch tatsächlich eine Runde. Da kommt aber im Besonderen hinzu, dass diese Stadt so eine wahnsinnige Energie bietet. Da bist du wieder bei den Menschen. Das ist ein bisschen, ich habe neulich gesagt, eigentlich ist Köln das Neapel von Deutschland. Weil das, was Köln auch hat, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Menschen einfach nochmal völlig anders sind so und dich völlig mitnehmen. Vielleicht habe ich da auch Antennen dafür, ich weiß es nicht, aber mir geht es so in Neapel oder uns beiden, wir gehen ja zu zweit, machen wir das immer als Amici di Napoli und wir gehen dort durch und diese Energie, die nimmt uns richtig ein und ich glaube, wir könnten da noch ganz oft hingehen und das ist ja auch eine sehr, sehr große Stadt, das ist ja nicht so, dass wir die jetzt komplett kennen, das ist, jedes Mal machen wir auch ein bisschen was Neues und laufen ein bisschen an anderen Ecken entlang, kommen aber auch zurück auf die Pfade, die wir kennen und wo wir eben schon langlaufen und wissen, da hat der Metzger sein Geschäft oder der Restaurantbesitzer, du weißt ja, wer das ist, dann irgendwann kennen dich die Leute, ne? Und wir bringen denen ja auch dann Aufnahmen und Bilder mit vom letzten Mal. Mhm, das heißt, man hat dort auch den Kontakt und wird erkannt. Und deswegen habe ich diesen Effekt eigentlich nicht, dass es sich irgendwie abnutzt. Das liegt aber, glaube ich, an der besonderen Energie der Stadt. Sonst wäre das wohl schon so.
Also kann man eher schon auch sagen, dass man vielleicht auch grundsätzlich eine Entwicklung oder eine Beziehung zu dem Ort entwickelt, den man oft fotografiert.
Mhm. Definitiv. Also oder vielleicht auch zu den Menschen, die an den Orten sind. Ne? Also ich
meinst du jetzt mal die Menschen
so in den Raum stellen, weil ich habe halt viele Jahre lang so wirklich Landschaftsfotografie gemacht und mich mit dem Stativ irgendwo hingestellt und da ging es wirklich um den Ort und nicht die Menschen und mich hat das tatsächlich so total umgekrempelt und mit jedem Jahr wird es noch ein bisschen mehr, dass mich die Landschaften immer weniger interessieren und ich könnte mir halt auch gar nicht mehr vorstellen, mit dem Stativ irgendwo, und das habe ich auch in Hamburg gemacht, mich hinzustellen und einen Sonnenuntergang zu fotografieren. Also ich mag die Bilder nach wie vor noch, wenn ich die von irgendwelchen Leuten sehe, aber mich interessieren immer mehr die Menschen und die Kontakte dorthin und deswegen, wie gesagt, ich würde die Frage in den Raum stellen oder auch an dich. Ich würde die Kontakte jetzt nicht zu den Orten per se erstellen, sondern zu den Menschen, die an den Orten wohnen.
Okay.
Also wie ist es bei dir? Würdest du das auch so sehen?
Ich würde eher den Ort sehen. Also wenn ich jetzt auch mich dran erinnere, es gibt Orte, wo ich einfach gerne hingehe, weil ich mich an diesem Ort wohlfühle, der natürlich durch Menschen geprägt ist. Also das wäre jetzt nichts, wenn das eine Landschaft nur wäre, wäre das für mich kein Ort, wo ich dann gerne hingehen würde. Vielleicht um meine Ruhe zu haben oder sowas, auch toll, ja. Aber ich sag mal, zum Fotografieren oder überhaupt so auch, um einzutauchen, um vielleicht zu fokussieren, abzuschalten. Es ist so ein Ort, wie jetzt zum Beispiel ein besonderes Café in der Stadt oder ein besonderer Platz. Das sind Orte, an die ich mich gerne erinnere, wo ich gerne hingehe, wo ich gerne bin und dann natürlich aber auch dort gerne fotografiere, weil vielleicht auch dieser Ort geprägt durch die Menschen interessant ist, weil es dort interessante Menschen gibt. Ich weiß, dass es hier auch immer wieder Momente gibt, die interessant sind. Von daher denke ich, würde ich schon sagen, dass man so eine Beziehung zu einem Ort, vielleicht ist auch das, warum ich dann eine feste Runde habe, weil es hier verschiedene, ne, das ist, ich laufe von Ort zu Ort, meine Runde ab und weiß, an diesen Orten kann ich dann auch ein bisschen stehen bleiben und gucken, was passiert wieder. Dabei geht es weniger wie vielleicht bei dir in Neapel, wo du sagst, oder so verstehe ich zumindest, du hast auch immer relativ die gleichen Leute, Händler, Verkäufer oder sonstiges, die du dann da siehst und triffst und immer wieder hast.
Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, wenn wir so diskutieren. Da muss ich nochmal mitnehmen, drüber nachdenken. Ich sag dir auch warum. Ich habe ja jetzt 2 Jahre lang auch ein Fußballstadion fotografiert. Das war so ein Projekt, was ich jetzt hatte und habe das dann, also ich fotografiere noch weiter. Ich habe quasi so ein Zwischen Bericht in Anführungsstrichen, hört sich so intellektuell an. Ich habe ein Buch draus gemacht aus den ersten 2 Jahren,
was ich fotografiert habe. Durchaus empfehlen kann, sich das mal mit anzuschauen oder beziehungsweise auch im Netz zu gucken. Du hast ja auch das eine oder andere Gespräch darüber schon geführt. Sehr interessant, definitiv, ja.
Danke dir. Also ich habe tatsächlich jetzt darüber nachgedacht, ich habe ja eigentlich einen Ort fotografiert. Ich habe ein Stadion, dieses zweitälteste Stadion Deutschlands. Und darüber geht auch dieses Buch. Und aber der Ort wäre eigentlich nichts wert durch die Menschen, durch die Fans, durch die Spieler, durch das, was da passiert, oder nennen wir es vielleicht auch durch die ganze Kultur, durch die, weil es hat eben auch eine ganz besondere Geschichte und was dort Traditionen. Das heißt, und das war jetzt wirklich kein Straßenfotografieprojekt im klassischen oder im engeren Sinne, aber der reine Ort ohne die Menschen dort wäre natürlich total langweilig gewesen. Der Ort wird ja aber irgendwie daraus gemacht, also was die Menschen irgendwie dort aus dem Ort gemacht haben, sage ich mal. Sie haben Identität diesem Ort gegeben. Und deswegen, glaube ich, komme ich so ein bisschen auf die Umwege und muss auch gestehen, naja, wenn ich jetzt in Neapel bin, da sprechen wir auch immer nicht mit den gleichen Leuten. Ich glaube, was so, was die Energie ausmacht, sind diese, weil die Menschen einfach so ein bisschen mich ansprechen und so ein bisschen anders sind und in einer anderen Kultur. Und so geht es mir auch, wenn ich ferne Reisen irgendwie mache. Die Wahrscheinlichkeit ist ja super gering, dass ich, wenn ich 2-mal nach Indien fahre, dass ich die gleichen Menschen wieder treffe. Aber ich treffe auf die gleiche Kultur und ich treffe auf die gleiche Art und auf das gleiche Wesen, die dann wiederum Orte erschaffen, Basare oder Tempel oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, ich muss mal drüber nachdenken. Das ist eine super Frage, Wolfgang. Ich glaube, die Mischung ist irgendwo dazwischen. Am Ende des Tages sind es wahrscheinlich die Orte, die durch die Menschen erschaffen werden.
Ja. Das, genau das denke ich auch. Also ich habe ja so ein kleines Projekt, was nicht als geplantes Projekt, aber sich so im Laufe der letzten 10 Jahre entstanden hat. Das ist in Nürnberg die Lorenzkirche, vor der ich seit 10 Jahren immer wieder gerne fotografiere, weil es für mich irgendwie anfangs auch so ein magischer Ort ist. Es ist so ein bisschen wie, ich liebe Hotellobbys. Kennst du das? Ne, weil da hast du Begegnungen, du kannst auch wieder, ich kann mich irgendwo hinsetzen und beobachten, was dort passiert. Ja? Und ähnlich ist das an der Frauenkirche. Ja? Du kannst dich dorthin stellen und du kannst ja fast so eine Studie machen, was es da für verschiedene Typen von Menschen gibt, die diesen Ort nutzen fast schon. Ja? Du hast die Menschen, die sich dort verabreden und treffen. Ja, da steht die junge Frau und wartet auf ihre Freundin, die dann per Telefon irgendwann, ja, ich stehe hier und dann winken und hallo und dann gehen sie von da weiter. Es gibt die Leute, die hektisch vorbeiziehen. Du hast die Touristen dort und das ist alles nur dieser kleine Vorplatz vor der Kirche. Und sobald du um die Kirche links oder rechts rumgehst, hast du auf einmal wie ein kleines Dorf, wie eine kleine Welt, die ganz anders ist als das, was davor passiert. Und das finde ich dann auch wieder so spannend, wie unterschiedlich dieser Ort sein kann, aber trotzdem eine Fläche ist, ja. Und das liebe ich total, da zu fotografieren und diese verschiedenen Situationen darzustellen von Menschen, die diesen Ort nutzen. Und so hat sich das auch entwickelt und da wird es mit Sicherheit auch irgendwann mal ein Buchprojekt drüber geben. Ich sammle weiter. Titel, der Arbeitstitel im Moment ist so dafür im Schatten der Lorenzkirche, weil die Lorenzkirche ja auch diesen großen Schatten natürlich dann wirft, was die Leute dann im Sommer wieder nutzen, um ja ein bisschen sich abzukühlen und so. Also es ist total spannend und da bin ich auch auf diesen Gedanken gekommen, dass es schon irgendwo der Ort ist, aber ohne die Menschen wäre der Ort natürlich nichts wert, wäre der leer, wäre der völlig uninteressant. Dann hättest du nur Architektur, ja. Aber das geprägt zusammen.
Als du das gesagt hast von deinem Projekt von der Lorenzkirche, musste ich auch tatsächlich daran denken, das ist der entscheidende Unterschied zur Architekturfotografie. Weil du dem irgendwie einen Sinn gibst, weil es um die Menschen geht, die Infrastruktur, die Architektur irgendwie nutzen. Ich muss auch dran denken, ich mache ja mit Thomas Winter zusammen den Fotobuch. Plauderecke-Podcast, wo wir uns gegenseitig immer ein Buch vorstellen. Genau. Und ich habe so vor, ja, ich glaube 1,5 Jahre, schätze ich jetzt mal, habe ich ein Buch vorgestellt von dem japanischen Fotografen Hayashiya Tomiyasu. Vielleicht wird er auch ein bisschen anders ausgesprochen, aber ganz grob. Und er hat ein Buch erstellt über eine Tischtennisplatte. Das Projekt ist durchaus mal auch an anderen Stellen schon gefallen, ist jetzt kein Geheimtipp, aber der hat quasi immer aus dem gleichen Winkel und das über mehrere Jahre lang hat der diese Tischtennisplatte fotografiert. Mhm. Und das Buch heißt auch Tischtennisplatte. Mhm. Und es gibt eigentlich nur ein Motiv durch das ganze Buch. Aber was an dieser Tischtennisplatte passiert, was die Menschen aus dieser Platte machen, na, also von, dass sie dort picknicken, bei Regen sind sie drunter, sie machen ein Buch lang alles Mögliche mit dieser Tischtennisplatte, außer Tischtennis zu spielen, natürlich. Und solche Projekte, ich finde es unfassbar inspirierend, weil es eben der Kern am Ende des Tages ist, du fotografierst in dem Fall eine Tischtennisplatte, aber es geht daraus, was die Menschen aus diesem Ort machen.
Genau.
Da musste ich jetzt gerade dran denken,
bei der Lorenzkirche. Es ist genau der Gedanke, nicht? Du musst, es ist der Ort, das ist das, was auch Steve McCurry sagt, er ist einfach an einem Ort und so verstehe ich es zumindest, so interpretiere ich es und er lässt im Prinzip diesen Ort auf sich wirken, natürlich die Menschen, guckt, was dort passiert, schlendert rum, schleicht rum, macht seine Fotos und kommt dadurch natürlich dann auch in die Gespräche, um vielleicht auch diesen Ort zu verstehen, ja, also was passiert da, was ich jetzt mit meinem mit meiner Lorenzkirche, was einfach dieses Verstehen einfach 10 Jahre gebraucht hat, sag ich mal, wahrscheinlich in Summe, ja, weil am Anfang hast du banale Fotos gemacht von Menschen, die da waren, aber wenn du das dann über eine lange Zeit machst und dann erstmal diesen Ort verstehst, was natürlich heute mit dieser Erfahrung einfach eine ganz andere Fragestellung beim Betreten eines Ortes schon aufwirft. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwo neu hinkommen würde und würde einen Ort sehen, dann würde ich mir natürlich immer gleich die Frage stellen, okay, nicht bewusst, aber eher indirekt, was für eine Bedeutung hat dieser Ort? Mhm. Ja, um vielleicht dann auch wieder zu schauen, okay, was ist jetzt das Typische für den Ort? Ich glaube, ich habe es in einer Folge erzählt, wir haben ja jetzt im Rahmen der Imagine World, der Messe, die ja letztes Jahr in Nürnberg stattgefunden hat, haben wir ja für Rico Photowalks organisiert und begleitet. Und ich hatte es in einem der Folgen mal erzählt. Es war natürlich nicht leicht. Die Messe ist im Norden dort. Da ist nichts Interessantes für die Streetfotografie drumherum. Eigentlich, wo du sagst, okay, das wird eine harte Nuss, ja. Marc, der sich ein bisschen in der Ecke auskennt, hat dann eine ganz schöne Tour zusammengestellt. Und wir sind an einen, du musst dir das vorstellen, ne? Diese Messe und dann drumherum sind so Brachialbauten, Hochhäuser, so ein bisschen Ghettoisierung mittlerweile entstanden dadurch. Und es gibt wie so eine kleine Enklave dort ich will mich da nicht ganz festlegen, weiß nicht genau, russischen, ukrainischen Menschen, die da in einer größeren Menge. Und es gibt dann wahrscheinlich Städtebau, technisch war das mal, man hat so Hochhäuser gebaut und hat dann so einen kleinen Marktplatz versucht zu initiieren. Mhm. Ja, so irgendwann in den 70ern oder so, was damals wahrscheinlich der Hit war. Ne? Kleiner Supermarkt und so. Das interessiert natürlich heute keine Sau mehr. Aber diese Enklave oder diese Menschen, die dort wohnen, haben das sich zu eigen gemacht, sich vereinnahmt und ihren Lebensmittelpunkt da scheinbar hingelegt. Mhm. Das heißt, du hast auf einmal wieder so einen Platz Begegnung. Da sind lauter kleine Läden, Friseure, Einkaufsladen mit kyrillischen Schriftzeichen, also was so ganz eigen ist und was mir gezeigt hat, das ist wieder genau das, dieser Ort und auf einmal hast du die Menschen da drin. Du siehst auf einmal, du verstehst den Ort und siehst die Menschen. Da sitzen zwei ältere Herren, die sich wahrscheinlich auch auf ihre Landessprache unterhalten, vor so einem Metzger und das ist auch nochmal eine ganz andere Kultur als jetzt, sagen wir mal, wenn du so eine türkische Runde hättest oder so. Und da macht es wieder der Ort und die Menschen dazu, dieser Zusammenhang. Und wenn du das gleich von vornherein siehst, dann kannst du, verstehst, also habe ich das Gefühl, ich verstehe auch ganz, ganz anders, was hier passiert.
Mhm. Und du kannst wahrscheinlich so das wichtigste Wort, was du gesagt hast, du hast ganz viele wichtige Worte natürlich gesagt, aber ist dieses die Bedeutung einfach erkennen, die dann einen Ort innehat, die Menschen dem gegeben haben. Und das ist, was ich dann auch immer versuche, in den Fotos irgendwie dann auch, die ich mache, dass man so einen Funken Bedeutung irgendwie dann auch drin hat. Na, dass man irgendwie irgendwas mitnimmt, was, wir wollen ja immer Geschichten erzählen mit Bildern, ne? Das ist ein hehres Ziel, aber zumindest halt dem, was wir tun, eine gewisse Bedeutung zu geben. Und ich glaube, das hängt irgendwie total zusammen. Ne? Du brauchst die Menschen, du brauchst die Orte, du musst es erkennen, im Idealfall. Und da bist du wieder bei Steve McCurry, wenn er reisen war und wenn er mit Menschen gesprochen hat, wie er sich vorbereitet hat, wie er das durchgeführt hat. Ich glaube, das macht, das ist für mich immer ein großes Ziel, aber ich möchte das eigentlich erreichen und ich erreiche es bei weitem nicht immer, aber irgendwie eine gewisse Bedeutung mitzunehmen beim Fotografieren auch. Hm. Und wenn es nur der Karneval ist. Ne?
Da stellt sich dann tatsächlich auch wieder die Frage, kann man ein guter Fotograf, Streetfotograf, whatever, sein, wenn man keine Menschen mag? Also im Umkehrschluss, muss man Menschen mögen, um gute Streetfotografie zu machen?
Tja, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also der Umkehrschluss wäre ja, lass uns das mal durchdenken. Ich bin jetzt jemand, der keine Menschen mag. Was fotografiere ich denn? Was ist denn, also was für ein Zugang? Also Fotografie heißt ja auch immer einen Zugang haben. Und auch wenn wir zu den FotografInnen gehören, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, na, die dann vielleicht eher das große Ganze sehen, auch ein bisschen aus der Distanz fotografieren, aber trotzdem brauche ich ja irgendwie einen Zugang zu den Menschen. Na, und damit meine ich jetzt eben nicht solche Bilder, die wir ja auch immer wieder sehen, wo irgendwelche Leute einfach in der Ecke sitzen, auf ihr Handy schauen oder du siehst nur den Rucksack, der fotografiert wurde und fragst dich als Beobachter, ja, was ist denn das für ein Bild? Was ist die Bedeutung? Ne? Um das, was ich gerade eben gesagt habe, noch zu unterstreichen. Wenn es super offensichtlich wird, dass da eigentlich gar keine Nähe ist zu den Menschen und auch kein Erkennen und keine Identitätsstiftung, dann, und ich bin mir bewusst, dass es jetzt sehr verklausuliert sich alles anhört, aber so, ich würde mir eher ein bisschen Nähe wünschen. Das ist das, was ich auch glaube, was man braucht, um eine gute Street-Fotografie oder generell um eine gute Fotografie zu machen, dass man auch einen Zugang zu Menschen hat.
Genau, ja. Also auch das Thema Empathie. Ne? Also im Prinzip auch ein bisschen zu spüren, was passiert hier gerade? Also ne, ist, sind hier zwei Menschen, die gerade Spaß miteinander haben, oder hast du vielleicht zwei Menschen, die gerade im Streitgespräch sind und du weißt, hier kann vielleicht auch irgendwie ein interessanter Moment gleich dadurch entstehen, oder dass du vielleicht sogar sagst, okay, da scheint gerade die Welt nicht so in Ordnung zu sein, da gehe ich jetzt lieber. Ja. Das ist nicht das, was ich möchte. Das ist ja auch eine Entscheidung. Ne? Also so, und ich glaube, das geht nur, wenn du Menschen magst.
Ja. Also ich glaube, auch wenn man sich einfach mal die großen Fotografen anschaut, die Menschen fotografiert haben und die Szenen fotografiert haben, viele von denen bezeichnen wir heute als Streetfotografen, da sind ja ganz viele wahnsinnig charakterstarke Menschen dabei, die einen guten Zugang haben zu anderen Menschen, die einfach Menschenfänger sind. Und das sehe ich so auch bei den Straßenfotografen, die ich so kenne. Da gibt es halt ganz viele, die super auf andere Menschen zugehen, die super kommunikativ sind. Und die tun sich leichter, gute Bilder mitzubringen, weil sie eben auch in die Kommunikation gehen, weil sie sich vielleicht auch mal bedanken für ein Bild danach, weil sie hingehen und weil sie Kontakte aufbauen. Ich musste auch immer an diesen Fotografen Anders Pettersen denken aus Schweden. Der hat es ja übertrieben, der hat es überzeichnet in seiner Fotografie. Der ist vor allem bekannt geworden durch sein Buch Café Lemitz, wo er als 18-Jähriger angefangen hat, in Hamburg zu fotografieren auf der Reeperbahn, und hat dort dokumentiert, wie die Leute sich in den Kneipen dort benehmen. Und wirklich eine sehr, sehr krasse Fotografie, weil auch Menschen dort irgendwie total betrunken, traurig in der Kneipe sind. Aber wie ist er zu den Bildern gekommen? Der hat mit denen mitgesoffen und der hat mit denen diskutiert und hat dann erst relativ spät, als er selber schon ziemlich betrunken war, die Kamera ausgepackt und hat so den Zugang zu den Menschen gefunden. Das ist jetzt sicherlich nicht der einzige Weg, wie man Bilder macht, aber es ist ein ganz bezeichnender Weg. Wenn du mittendrin bist und wenn du dich öffnest und wenn du einfach Teil dessen bist, muss nicht so sein, aber dann wirst du einen anderen Zugang zu den Menschen kriegen. Deswegen würde ich eigentlich, je länger ich rede, die Frage immer deutlicher mit Ja beantworten. Oder?
Ja, definitiv sehe ich, ich genauso. So ja, wenn ich nur an die Arbeit, kein Streetfotograf Peter Lindberg denke, der als Porträtfotograf, und ich glaube, sein Geheimnis daran lag, die Menschen für sich einzunehmen, aber eben nicht in dieser großen Runde, sondern in dieser kleinen Distanz, in der kleinen Intimität, um dann vielleicht auch besondere Momente rauszubekommen, um in dem Moment dann auch das Foto zu machen. Also nicht das Model hier hinzusetzen, zu initiieren und sagen, so, jetzt mache ich das Foto, sondern ganz umgekehrt. Eigentlich ist das Foto ein Nebenprodukt. Mhm. Aus dem Gespräch, aus der Intimität, genauso wie Steve McCurry sagt, ist das Foto das Nebenprodukt mehr oder weniger von dem, wenn er unterwegs ist und eine gute Zeit hat, mit Leuten sich unterhält und dann davon Fotos macht. Also von daher, ja, würde ich es genauso mit ja ganz klar beantworten. Also es würde nicht funktionieren, wenn du das nicht kannst und nicht magst.
Das heißt ja fast für uns, Wolfgang, auch, dass wir die Kamera immer dabei haben sollten und ganz viele unserer Bilder im Nebenbei entstehen und vielleicht gar nicht immer nur, wir gehen jetzt raus und machen unsere Runde, sondern so, ich gehe mal kurz zum Bäcker und da mache ich mein Bild.
Eigentlich ja, ne? Weil das eigentlich der noch echtere Moment ist, in dem Moment, wo du dich wirklich mit dem Menschen unterhältst und nicht nur ein bisschen diese Außenperspektive hast, ja.
Aber wie oft hast du denn deine Kamera dabei? Ja.
Nie. Das ist das Problem. Ich habe es tatsächlich auch mal so eine Zeit lang probiert, irgendwie die Kamera mitzunehmen, aber für mich funktioniert das nicht. Ne? Also entweder habe ich die Kamera dann dabei und dann kümmere ich mich, also dann fotografiere ich, ja. Oder ich habe mal meinen Alltag, aber da kann ich jetzt nicht sagen, also während dem Gespräch zücke ich mal schnell irgendwie die also beim Handy, ja, ne? Also wenn du so unterwegs bist und dann hast du natürlich das Handy dabei und dann machst du schnell mal, sagst du mal, hier komm, ein Selfie oder ich mache mal ein Foto oder sowas, ja. Aber das jetzt klassisch, dass ich die Kamera mit habe und das habe ich noch nicht meinen Zugang gefunden. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich hatte neulich mit den beiden Streetfotografinnen aus Stuttgart ja gesprochen. Und Sandra sagte ja wirklich, sie hat jeden Tag die Kamera dabei. Finde ich beeindruckend. Weiß ich nicht, wie es funktionieren soll. Du?
Also, es ist bei mir so phasenweise. Ich muss ehrlich gestehen, im Winter, wenn es so dunkel ist, dann bin ich auch generell nicht so motiviert. Dann muss ich mir ein bisschen Ruck geben und sagen, so, jetzt brauche ich ein Ereignis, einen Anlass, einen Ort zum Fotografieren. Und dann beschäftige ich mich lieber mit, auch fotografisch, ne, mit Ausstellungen, mit Büchern oder man geht mal ins eigene Archiv. Aber ich bin eher so ein Schönwetterfotograf, ja. Wenn es darum geht,
mir genauso immer dabei zu haben. Genau. Da fällt es leichter, ja. Ich habe mich eben noch mal gefragt, als du ja auch sagtest, Neapel, deine Runde läufst und unterwegs bist. Jetzt sagt man ja, gibt es diese Theorien oder diese Ansätze vom Jäger und vom Fischer so ungefähr, ne? Ob du jetzt irgendwo stehst und sonst was. Aber wie würdest du es bezeichnen? Suchst du die Motive oder findest du sie?
Ich glaube, ich finde sie eher. Also ich bin nicht so jemand, der dann ewig an einer Stelle stehen bleibt, weil ich Angst habe, irgendwo anders was zu verpassen. Ja, das ist völlig unlogisch.
Aber ja, nein, so ist das total logisch.
Ist so ein bisschen eine Persönlichkeitssache. Na, ich habe generell oft Angst, dann irgendwas Tolles zu verpassen, wenn ich nicht irgendwo hingehe und es mir anschaue, weil ich auch so neugierig bin und immer mehr sehen möchte. Und deswegen ist es in Neapel eigentlich so oder auch generell so, an dass ich eher der bin, der im Zweifelsfall weiterläuft und immer weiterläuft und immer weiterläuft. Und da kommen auch richtig viele Schritte am Tag zustande. Und nach 4, 5 Tagen Neapel, dann reicht es auch wirklich, wenn man so körperlich auch richtig dann durch ist. Wenn man jeden Tag auch die Augen, ne, das ist ja auch fürs Gehirn total anstrengend. Man sieht ja an solchen Tagen ganz anders. Und wenn du das 4, 5 Tage am Stück machst, und dann abends möchte man sich natürlich auch noch ins italienische Nachtleben stürzen. Das in der Kombination führt dann dazu, dass dann so nach 4, 5 Tagen auch der Akku leer ist. Was jetzt nicht deine Frage beantwortet, aber darauf bin ich jetzt quasi gestoßen. ich würde schon immer weiterziehen. Und irgendwie kommen ja eigentlich die Motive, nicht nur in Neapel, aber sie kommen ja eigentlich immer auf einen zu. Das würde in Nürnberg, mag ich auch sehr gern die Stadt, ist es ja auch so. Ne? Da gehst du immer weiter und das kommt dann immer wieder noch ein neues Motiv. Ich glaube, man muss eher so ein bisschen, ich mache mir dann schon Gedanken, wo ist das Licht jetzt am besten, wo hat man ein bisschen Sonne, ne? Diese alte Regel, dass man eigentlich immer eher mit Sonnenlicht im Rücken läuft, statt gegen das Sonnenlicht, also dass man dann eher halt von Ost nach West, als von West nach Ost, da plane ich schon so ein bisschen und dann versuche ich auch in Neapel zum Beispiel immer um die richtige Zeit an den richtigen Restaurants zu sein. So, also man hat diese Routen, die sind irgendwie dann doch vorgegeben, aber sie sind jetzt nicht so, dass man irgendwie, ja, der Zufall wird dann schon einiges regeln.
Also da sind wir wieder mit der Vertrautheit beim Ort. Ne? Dadurch, dass du schon oft da warst, kennst du deine Locations. Du weißt, wann Sonne, wann Menschen da sind, wann es interessant ist, dahin zu gehen, um dich wohlzufühlen, weil du sagst, da passiert auch was. Und in dem Moment kann ich auch gute Fotos machen. Ja. Ja. Aber ich bin auch grundsätzlich der Meinung, oder bei mir ist es zumindest auch so, ich finde das Motiv. Also es ist tatsächlich nicht so, zumindest nicht gefühlt, dass du losläufst und irgendwas suchst. Ja. Und ich glaube, das wäre eh der falsche Ansatz. Auch wenn man jetzt mal wieder so in unsere Richtung Tipp für einen Anfänger gehen will, etwas zu suchen, bedeutet ja, sich auch auf etwas nur zu fokussieren, was im Moment noch gar nicht da ist, was ich suche, um damit vielleicht auch alles andere wieder auszublenden, gar nicht wahrzunehmen. Und natürlich auch eine gewisse Verkrampftheit, weil ich möchte jetzt unbedingt denjenigen finden, der einen roten Hut, eine rote Tasche und rote Schuhe anhat. Als ganz banales Beispiel jetzt nochmal, ne? um zu sagen, das suche ich. Und damit blenden, also so würde ich es zumindest für mich so empfinden, ich würde damit ja wahrscheinlich alles andere ausblenden, mich auf das verkrampfen, eine gewisse Unzufriedenheit, auch da war jetzt einer, der hatte schon mal 2 von 3, aber ist noch nicht genau das, was ich möchte. Ne? Mhm. Also ich glaube, natürlich zu sagen, ich finde einfach was, also ich laufe, ich bewege mich oder ich bin an einem Platz und warte auf das, was passiert. Ich glaube, das ist dann sowieso der einzige richtige Weg.
Ja, würde ich auch so sehen. Vor allem würde ich sehen, sich einfach drauf einzulassen. Und tatsächlich, ich würde es auch nie warten, bis irgendwie 3 rote Sachen gleichzeitig um die Ecke kommen. Ne? Also ist jetzt aber auch nicht so mein Ding irgendwie. Aber sich einfach auf die Situation einzulassen. Ich habe jetzt so vor Augen zum Beispiel, wenn man im Ausland ist, vor allem auch im außereuropäischen Ausland, einfach mal auf so einen Basar zu gehen und sich dort treiben zu lassen, ohne Ziel, einfach zu gucken, was ist hinter der nächsten Ecke. Und wenn du dann ein schönes Motiv hast, also was ich halt auch total gern mache, dass ich mich da mal hinstelle und so lange warte, bis die richtige Person reinläuft. Ne? Also es ist nicht, dass ich jetzt gar nicht da irgendwie angle, aber so, da warte ich schon mal 1-2 Minuten, dann kommt dann immer einer oder eine um die Ecke und dann gehe ich weiter. Und dieses, wie du gesagt hast, einfach unverkrampft und jetzt nicht auf das Muster warten oder auf das, was da genau passiert, sondern einfach diese Szenen, die da sind, zulassen. Und im besten Fall kommt man dann in so einen Flow und vergisst, das finde ich so wahnsinnig schön, wenn es dann mal so passiert, und vergisst alles um sich herum und ist dann einfach nur noch am Fotografieren. Da sind wir jetzt fast wieder am Anfang. Dieser Flow ist ja das schönste Gefühl. Und wenn du dann abends heimkommst und merkst, Scheiße, alle Bilder total schlecht belichtet, so theoretisch. Hey, auch nicht so schlimm, weil dieser Flow war so ein schönes Gefühl und das Fotografieren war so schön und man hat sich einfach was Gutes getan.
Also sozusagen, ich meine, ob man dieses Thema jetzt überhaupt abschließen kann, weil jetzt haben wir lange, lange darüber philosophiert und diskutiert, was ich total spannend fand. Und ich glaube auch, dass es noch nicht damit abschließend alles beantwortet ist, aber wir haben einfach mal vielleicht so ein paar Ansätze gebracht. Ist es, glaube ich, schon so, dass du sagen kannst, wenn du nachher mit einem guten Foto zwar nach Hause kommst, aber der Weg dahin und der Tag war irgendwie unzufriedenstellend, weil du nicht im Flow warst, ja, hast vielleicht einen Glücksschuss gemacht, dann bist du dabei weniger glücklich, als wenn du einen tollen Walk hattest, also für dich einen tollen Spaziergang. Du bist in deiner Meditation gewesen, du hast dich so fokussiert, du hast alles wahrgenommen, du hast vielleicht nur am Ende nicht das perfekte Foto, was du vielleicht dir irgendwie grundsätzlich so vorstellst oder wünschst, mitgebracht, aber bist trotzdem glücklich. Und ich glaube, das ist das, was dann am Ende wieder zählt.
Ich glaube sogar, Wolfgang, wenn man es auf die Spitze treibt und du hattest eigentlich keinen guten Tag und kommst mit einem guten Foto heim, hast du was falsch gemacht. Na, weil irgendwie, warum, ich meine, da bist du auch bei Steve McCurry, wir sind ja keine Berufsfotografen, wir brauchen nicht zwingend ein gutes Bild.
Das stimmt.
Aber was wir brauchen, ist ein guter Tag und ein gutes Erlebnis.
Gutes Erlebnis,
ja. Irgendwie was, sich selber was Gutes zu tun und vielleicht auch mit den Freunden, mit denen du zusammen fotografierst, eine gute Zeit sich zu bereiten, das ist doch viel wichtiger. Und ich glaube, dann hast du mehr richtig gemacht, wenn du einen guten Tag hattest, eine gute Zeit und die Bilder waren nicht so gut.
Ein perfekter Abschlusssatz, oder? den würde ich tatsächlich gerne so stehen lassen, einfach ohne das jetzt noch zerpflücken zu wollen. Ich denke, dass das das Wichtigste, dass man bei der Fotografie das, was man macht, einfach eine gute Zeit hat und mit einer Zufriedenheit nach Hause gehen kann. Wenn dann noch ein gutes Foto dabei ist, alles richtig.
Genau. Wie mit unserem Gespräch, Wolfgang.
Ja.
Das war auch ein sehr gutes Gespräch. Vielen Dank. Da kann ich jetzt beruhigt in meinen Sonntagabend gehen.
Da wünsche ich dir auch einen wunderschönen. Ich danke dir vielmals für diesen kleinen Ausflug, den wir hier gemacht haben. Der ist jetzt auch vom Format her jetzt kein typisches für den Podcast, aber mir hat das total Spaß gemacht und würde ich gerne öfters mal sowas machen. Einfach mal ein bisschen tiefer in ein Thema reingehen. Und ich glaube, da gibt es kein richtig falsch. Einfach drüber diskutieren oder philosophieren. Sehr schön. Vielen Dank, Florian.
Ja, ich sag dir vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dies war wieder eine gute Stunde an Post-Podcast. Diesmal zum zweiten Mal mit dem Fotografen Florian Renz. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@unpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.